Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Sie arbeiten in einer Personalabteilung, sind HR-Manager oder Fach- und Führungskraft mit Personalverantwortung und möchten sich praxisorientiert weiterbilden? Dann ist die HR-Zertifizierung im Arbeitsrecht genau das Richtige für Sie. Damit Sie Ihr Know-how in den täglichen Arbeiten erfolgreicher einsetzen können, vermittelt Ihnen unser Online-Zertifizierungskurs in 6 Lerneinheiten innerhalb von 3 Monaten eine umfassende Ausbildung zu allen für Ihre Personalarbeit relevanten Themen. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen einmal wieder über die Arbeitsunfähigkeit und die Zweifel an dieser. Es ist ein Dauerbrenner und entsprechend häufig ist sie ja auch zu Gast bei uns im Podcast. Die Arbeitsunfähigkeit samt Beweiswert der Bescheinigung und Erschütterung durch Indizien. Was hat sich in der Rechtsprechung getan und worauf müssen Arbeitgeber achten, wenn Zweifel an der durch die Arbeitnehmer behauptete Arbeitsunfähigkeit bestehen? Lieber Dr. Lellay, welchen Beweiswert hat denn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung noch immer, möchte man fast sagen?
Ich denke, wir können nach wie vor festhalten, dass die Arbeitsunfähigkeit und insbesondere diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und wie diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in Anführungszeichen zustande kommen, ganz, ganz häufig ein Ärgernis sind bei vielen Unternehmen, bei vielen Arbeitgeberinnen, in vielen Personalabteilungen. Manchmal hört man auch sowas wie unantastbares Heiligtum und so weiter, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ändert sich doch etwas. Ausgangspunkt ist der hohe Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das heißt also, wenn die vorgelegt wird, dann ist die Arbeitsunfähigkeit erstmal vermutet und die Arbeitgeberin tut sich regelmäßig in Prozessen ganz, ganz schwer, das zu erschüttern. Aber spätestens seit dem Jahr 2021 gibt es eine Rechtsprechung und da werden wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf kommen. Die wird so unter dem Stichwort Koinzidenzrechtsprechung zusammengefasst. Und das führt dann im Ergebnis in bestimmten Fallkonstellationen zu einer Abschwächung des Beweiswertes der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
Dann nähern wir uns dem Ganzen mal ganz langsam durch. Was kann denn dieser Beweiswert erstmal ganz grundsätzlich erschüttert werden?
Ja, der kann ganz grundsätzlich erschüttert werden und das, denke ich, haben unsere Hörerinnen und Hörer auch immer wieder mal in der Praxis im eigenen Bereich erlebt oder erleben das. Typische Dinge sind zum Beispiel die Nebentätigkeit trotz der Arbeitsunfähigkeit, / Krankheit oder das Wechseln von Ärzten bei stets gleichem Krankheitsbild oder Urlaubsreisen während der angeblichen Arbeitsunfähigkeit, Feiern trotz Krankmeldung und so weiter und so weiter. Und dann diese Gruppe, auf die wir ja gleich noch kommen, die passgenaue AU, das ist die Koinzidenzrechtsprechung, die ist jetzt gar nicht so neu in dem Sinne als Fallgruppe, aber doch neu, wie das jetzt von der Rechtsprechung nach vorne gespielt wird.
Ja, und da frage ich mich immer, wie kommt man auf die Idee, das Ganze passgenau zu machen? Kann man das nicht anders regeln? Dann wäre es, würde es wahrscheinlich gar nicht zu diesem Problem kommen. Aber trotzdem spannend für uns, spannend für die Gerichte, denn insbesondere im Rahmen von Kündigungen beschäftigen sich ja die Arbeitsgerichte mit diesen passgenauen AU-Bescheinigungen. Welche Fälle oder Entscheidungen aus der jüngeren Vergangenheit stechen denn hier heraus?
Ich denke, wir können ganz gut gucken in das Jahr 2021, wie gesagt. Da gibt es die erste Entscheidung des BAG zu diesen passgenauen AUs, die Koinzidenzrechtsprechung. Und das Ganze geht dann aber auch schon weiter bis ins Jahr 2023. Und im Wesentlichen geht es eben darum, dass ein Arbeitnehmer am Tag zum Beispiel der Eigenkündigung oder einer Arbeitgeberkündigung krankgeschrieben wird. Kann zum Beispiel aber auch so etwas sein wie ein Tag, wo der Urlaub nicht verlängert wird oder nicht gegeben wird oder zum Beispiel eine Befristung nicht verlängert wird und so weiter und so weiter. Und warum ist es passgenau? Nämlich weil es dann exakt immer für die Dauer, die da in Rede steht, ob das jetzt die Kündigungsfrist ist oder der Urlaub und so weiter und so weiter. Also aus Sicht des Arbeitnehmers passgenau die Arbeitsunfähigkeit eintritt. Und Sie sagen es zu Recht, Herr Krabbel, man fragt sich, warum die Leute das machen, frage ich mich auch immer wieder. Aber Fakt ist, es kommt immer, immer, immer wieder vor.
Ja, die spannende Frage, der Mittelsmann letztlich ist die Führungskraft. Wie verhält man sich als solch eine bei einem Anfangsverdacht?
Ja, der Anfangsverdacht, der tritt dann regelmäßig auch ganz konkret auf. Also wenn ich mir nur alleine schon diese letzte Rechtsprechung da anschaue, so aus dem Jahr 2024, da gab es den Fall mit dem Handballspielen als Schiedsrichter während der Krankschreibung und dann sind Kollegen im Publikum oder die andere Kollegin, die dann während der Arbeitsunfähigkeit an einem Turnlehrer-Lehrgang teilnimmt und so weiter und so weiter. Das heißt also, hier hat man es als Führungskraft möglicherweise ganz einfach. Man kann das Ganze also dokumentieren, beobachten, dokumentieren und dann wird man es regelmäßig an die Personalabteilung weitergeben, wozu ich immer rate, dass man da auch als Führungskraft nicht eigenmächtig oder vielleicht sogar in die Konfrontation geht mit der oder dem Betroffenen. Die Fälle haben wir auch immer wieder, da wird dann so gesagt, ja, dann habe ich den da sofort mal zur Rede gestellt oder sowas. Das würde ich nicht tun, weil man manchmal das Ganze auch noch nicht richtig überblickt und man muss ja ganz offen sagen, Führungskräfte sind ja keine Ermittlungsbehörden. Also die sollen den Prozess anstoßen, wenn es einen Verdacht gibt, aber das müssen die jetzt nicht so als Hilfsstaatsanwälte tun.
Oh, das finde ich spannend, dass Sie da so eine klare Meinung haben. Also Sie sind auch dagegen, dass eine Führungskraft, die sich im Griff hat und das Ganze objektiv in einem neutralen Gespräch für 10 Minuten mal klärt, dass sie das nicht macht.
Ja, richtig. Und da muss ich ganz offen sagen, das ist schon, bin ich auch ehrlich und sage, das ist ein etwas trickreicher Ansatz, weil es ja aus Sicht des Unternehmens häufig dahin geht, dass wenn sich der Verdacht bestätigt und man denjenigen oder diejenige nicht anspricht, regelmäßig noch mehr Informationen bekommt. Also das zur Rede stellen ist ein verständlicher Impuls der Führungskraft, aber wenn man das aus Sicht des Beweissicherns sieht, dann ist es regelmäßig besser zu beobachten, zu dokumentieren, alles abzuwarten und dann intern zum Beispiel an die Personalabteilung weiterzugeben.
Sehr gutes Argument, das überzeugt. Raten Sie denn dahingehend vielleicht uneingeschränkt zur Einschaltung des medizinischen Dienstes oder ist das auch eher was, wo man sagt, Vorsicht?
Ja, der medizinische Dienst ist ja nach wie vor bei den gesetzlich Versicherten, bei den Privatversicherten ja nicht, aber bei den gesetzlich Versicherten eine Option, das kann man nachlesen in Paragraphen 275 Absatz 1 SGB Römisch 5. Da kann man also den medizinischen Dienst der Krankenkassen einschalten lassen über die Krankenkasse, wenn begründete Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen, zum Beispiel bei den häufigen Kurzerkrankungen oder den Erkrankungen an den sogenannten Wochenrandtagen. Nicht? Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die dann gerne am Montag und am Freitag fehlen. Dann sind die dann mit einem längeren Wochenende vielleicht versorgt oder auch nicht. Also das ist sicherlich etwas, was man tun kann. Was ich aus der Praxis immer wieder höre und ich habe das selber auch leidvoll einige Male erfahren müssen, ist, dass es wenig bringt, weil das nämlich zu lange dauert und dann zu einem Ergebnis führt, was möglicherweise diesen gesamten Zeitraum gar nicht mehr richtig erfassen kann. Das heißt, es ist eine Option, ja, aber es ist sicherlich keine Wunderwaffe.
Ja, und prominente Beispiele für Hausbesuche bei kranken Mitarbeitern, auf die Idee könnte man ja auch noch kommen, gab es bereits in der Vergangenheit. Wir haben darüber hier im Podcast schon gesprochen, Tesla sei da nur genannt. Was halten Sie davon?
Das ist auch ein Instrument, ein Tool, was ich auch über die Jahre hinweg immer wieder mitbekomme in Unternehmen. Ich denke hier, ohne mit dieser blöden Juristenantwort zu kommen, es kommt darauf an, es ist aber wirklich so, es kommt tatsächlich darauf an. Die Frage ist ja, wie ich das als Unternehmen tue und in die Unternehmenskultur auch einbette. Eins ist klar, rechtlich ist es schwierig. Man muss da genau wissen, was man tut. Es gibt natürlich kein Zutrittsrecht zur Wohnung. Es gibt auch einen Persönlichkeitsbereich. Artikel 13 Grundgesetz ist die Wohnung ja auch geschützt. Und es gibt sicherlich auch die Gefahr von Einschüchterungen. Aber man kann auch sagen, dass solche Hausbesuche ja nicht unbedingt der Kontrolle dienen müssen, sondern man kann ja auch Hausbesuche zum Beispiel vorher ankündigen, um einfach dann sich mal zu erkundigen, wie es denn geht. Man sollte das aus meiner Sicht als Unternehmen nicht einfach so ausschließen und sich so weismachen lassen, oh, das darf man auf keinen Fall, das ist also ganz gemein, das dürft ihr nicht, sondern ich würde es immer so beantworten und sage, es kommt tatsächlich darauf an. Es sollte ein Instrument, ein Tool sein, das man hat und dann überlegt man sich im jeweiligen Einzelfall, ob man das tut oder nicht. Was man meiner Meinung nach nicht machen sollte, ist, dass das die Regel ist, nicht? Dass man da also Leute hat, die nichts anderes oder nichts wesentlich anderes mehr zu tun haben in der Personalabteilung, als diese Hausbesuche zu machen. Das ist meiner Meinung nach übertrieben, aber mit Maß angewandt kann das schon eine Möglichkeit sein.
Dann habe ich noch einen Hebel, den man ansetzen könnte, der wahrscheinlich sogar noch viel umstrittener ist, der Detektiveinsatz. Mit welchen Risiken ist dieser behaftet?
Der Detektiveinsatz ist tatsächlich meiner Meinung nach auch in Anführungszeichen überschätzt, und zwar in einem ganz gefährlichen Maße überschätzt. Sie sprechen es zu Recht an, Herr Krabbel, dass in manchen Unternehmen oder Personalabteilungen so die Auffassung vorherrscht, ja gut, das machen wir mal, gucken wir mal, Detektiv, die werden das schon richten, die werden das schon rausfinden. Die Rechtsprechung ist mit der Zeit immer strenger geworden, vor allen Dingen auch unter datenschutzrechtlichen Aspekten. Es gibt eine Entscheidung von 2024, wo das BAG gesagt hat, dass so etwas sogar zu einem Schadenersatz Anspruch führen kann, wegen Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen, Stichwort sensible Gesundheitsdaten, Artikel 9 DSGVO. Das heißt also, hier muss man sehr, sehr aufpassen. Auch da kann es ein Mittel sein, was man in der Toolbox hat. Der Werkzeugkasten ist sozusagen weit geöffnet, aber auf keinen Fall kann das eine normale Maßnahme sein. Und vor allen Dingen muss es immer an klare, schon bestehende und belegbare Verdachtsmomente anknüpfen. Und dann muss man natürlich auch mit Profis zusammenarbeiten, die da nicht in Stasi oder möchte gern James Bond-Manier agieren.
Dann wollen wir mal einen kleinen Schritt zurücktreten und den präventiven Ansatz einmal betrachten. Wie flexibel sollten Arbeitgeber eigentlich sein in Sachen Karenzregelung bei Krankheit?
Die Karenzregelung ist ja im Entgeltfortzahlungsgesetz vorgesehen, in den Paragraph 5 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz, also diese Tage, bis man da eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlangen kann. Man muss sagen, dass das sich in der Praxis aus meiner Sicht sehr stark relativiert hat, denn die Versicherten in der gesetzlichen Krankenkasse, für die gelten ja diese Regeln in dem Sinne gar nicht mehr. Die haben ja dieses elektronische Verfahren, da kommen wir ja auch gleich noch drauf. Früher oder wo es noch gilt, ist das sicherlich ein Thema, womit man agieren kann. Ich würde mir hier aber auch keine Wunder erwarten, weil es letztendlich immer wieder auch einen Sanktionscharakter hat.
Vielleicht kurz vor Schluss, ein beliebtes Druckmittel ist ja das Einbehalten von Lohn im begründeten Verdachtsfall. Halten Sie das für eine sehr gute Idee, oder sollte man da auch eher die Finger von lassen?
Ich würde gerne mit dem letzten anfangen, die Finger davon lassen. Grundsätzlich sollte man nicht, also grundsätzlich in dem Sinne, dass man sagt, das mache ich auf keinen Fall, das machen wir nie. Es ist eben auch ein weiteres Instrument, ein weiteres Tool, was zur Verfügung steht in begründeten Einzelfällen. Das werden Extremfälle sein. Man muss ganz klar sagen, das ist schon ein Hammer, mit dem man da agiert als Unternehmen, dass man sagt, naja, Entgeltfortzahlung gibt es jetzt erstmal nicht. Das hat ja auch schwere wirtschaftliche Konsequenzen für die betroffenen Arbeitnehmer und man provoziert damit möglicherweise auch ein Verfahren. Das kann aber ja auch Teil der Strategie sein. Das heißt, ja, das sollte man sich auch genau anschauen. Es muss aber ein Fall sein, wo man sich schon sehr sicher ist, dass man es, und jetzt wollen wir dieses Kind mal beim Namen nennen, mit einem Entgeltfortzahlungsbetrug zum Beispiel zu tun hat. Und dann steigert man sich da auch natürlich in den Möglichkeiten, die man da ansetzt. Aber auf keinen Fall, genauso wie bei den anderen Sachen auch, nicht so mit der Gießkanne, dass ich sage, ich mache das immer, ja, oder ich mache das in jedem dritten Fall, sondern es muss eine Einzelfallentscheidung sein für extreme Fälle.
Ja, und zum Abschluss wollen wir nochmal auf die angesprochene elektronische Variante der AU-Bescheinigung kommen. Gibt es denn nennenswerte Probleme oder Besonderheiten seit der Einführung dieser elektronischen Variante und auch der telefonischen Krankschreibung?
Ja, ich habe jetzt das immer verfolgt. Wir leben mit diesen neuen Rahmenbedingungen ja seit dem Jahr 2023. Da ist es eingeführt worden. Das war ja, wir hatten es hier im Podcast ja auch schon mal angesprochen, der Tod des gelben Scheins. Nicht, früher war es ja immer der gelbe Schein, die AU-Bescheinigung. Die ist jetzt gestorben. Die ist ersetzt durch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die EAU, wie Sie es ja richtig sagen. Da gab es, und das denke ich, können wir so einfach stehen lassen. Da gab es sicherlich erhebliche Anfangsschwierigkeiten. Die waren auch technischer Natur, Übermittlungsfehler zwischen den Arztpraxen, den Krankenkassen, dem Arbeitgeber, verzögerte Datenbereitstellung. Es gab teilweise auch uneinheitliche Verfahren bei den Kassen und so weiter und so weiter. Was immer wieder aus der Arbeitgebersicht und aus meiner Sicht eben auch zu Recht in der Praxis kritisiert wird, dass diese Dinge im Ergebnis alle die Rechtsposition der der Unternehmen verschlechtern, weil es nämlich zu den Datenübermittlungen in den eingeschränkten, zum Beispiel was jetzt die Ärzte anbelangt, die da auftreten, nur eingeschränkt kommt. Das stärkt die Rechtsposition der Arbeitnehmer und schwächt die Rechtsposition der Arbeitgeber, die sowieso eine schlechte Rechtsposition in diesem Bereich hier haben. Und dazu kommt dann auch noch sowas wie die telefonische Krankschreibung, die ja auch noch in Rede steht. Also das sind alles Dinge, die gut gemeint waren und sicherlich auch gut sein könnten, aber vielleicht gibt es da auch ein bisschen Anpassungs- und Reformbedarf.
Ja, auf welchem Feld gibt es das nicht? Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.